Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Regionaljournal Aargau-Solothurn, das sind unsere Themen. Das Boschi auf den Weissenstein hat Verspätung. Im Mai kommt es sicher noch nicht. Der FC Grenken trennt sich von seinem Trainer, obwohl alle zufrieden sind mit ihm. Das Luxushotel im Schloss Prestenberg sei auf gutem Weg, heisst seit 2 Jahren, passiert ist aber noch nichts. Das neue Buch von Andreas Neser heisst «Unsicherer Grund», lesenswert, sagt unser Literaturfachmann dazu. Der Kater Toulouse ist der König von Alten, wir sind ihn in der Stadt suchen. Und das Wetter, morgen zuerst noch ein bisschen Sonne, dann bis zum Ostersonntag ab und zu ein bisschen Regen. Am Mikrofon der Roman Portmann. Das Kurhaus auf dem Weissenstein ist seit heute wieder offen. Mit einem Alpaufzug hat man das gefeiert, mit geschmückten Gusti. Was aber gäng noch fehlt, ist ein Postauto auf dem Solothurner Hausberg als Ersatz für die Sesseli-Bahn. Eigentlich hat das vom 1. Mai an fahren, jetzt geht es aber länger. Warum, erklärt der Jürgen Hofer, der Direktor von Solothurn Tourismus. Er ist mitgelaufen beim Alpaufzug heute und hat darum gerade ein bisschen schnaufen.
Es hat sich einfach gezeigt, dass das Verkehrsregime, Stichwort Sicherheit, Stichwort neben und miteinander, privat und öffentlicher Verkehr, dass das einfach viel schwieriger ist zu lösen, als wir das gedacht haben.
Konkret geht es zum Beispiel darum, dass man nicht kreuzen kann mit dem Postauto. Es geht aber auch um die Bewilligung für Haltstellen und um Parkplätze. Das Geld fürs Boschi hat man hingegen mehr oder weniger zusammen, sagt der Jürgen Hofer. Aber gleich, vor der Sommerferien gibt es auch kaum eine Lösung. Der FC Grenchen trennt sich von seinem Trainer. Der Erstligaverein hat den Vertrag mit dem ehemaligen IB-Teamchef Marcel Hottiger nicht verlängert. Das aber nicht darum, weil der Marcel Hottiger kein guter Trainer ist. Im Gegenteil, die Grenchen sind alle zufrieden. Das Problem aber ist das Geld. Maurice Velati.
Die erste Mannschaft vom FC Grenchen ist im Moment auf dem 8. Platz in der Tabelle. Einiges besser als noch vor ein paar Monaten, wo man gegen Abstieg gekämpft hat. Der Trainer Marcel Hottiger hat seine Arbeit also recht gemacht. Das betont auch der Reto Andres von der Geschäftsleitung vom FC Grenchen.
Der hat die Arbeit abgeliefert, die wir von ihm erwartet haben. Wir sind eigentlich auf Kurs. Wir haben eine Mannschaft, die sportliche Qualität hat. Aber sie einfach bei einem gewissen Budget auch noch andere Sachen entscheiden, als nur die sportliche.
Es geht also ums Geld. Letztes Jahr hat der FC Grenchen noch mehr Geld in die Mannschaft hineingesteckt, eben um mit der Tabelle vorzukommen. Jetzt sind die Zeiten aber vorbei. Der FC Grenchen muss für all seine Mannschaften pro Jahr etwa 450'000 Franken Sponsorengelder zusammenkratzen. Und genau da klemmt es im Moment. Die Wirtschaftskrise hat gerade in der Region Grenchen ihre Spuren hinterlassen, sagt der Reto Andres.
Wir haben Co-Sponsoren, die in einem wirtschaftlich schwierigen Umfeld stecken, Medienbranchen oder im Metallbereich. Im Weiteren ist auch eine Menge Kleiner, die halt das gespürt hat und da sind Matchball-Einnahmen und so Sachen, sind halt auch rückläufig.
Die beiden Co-Sponsoren sind übrigens Grenkner Tagblatt, wo gerade Stellen abgebaut hat, und die Firma Mahle, die zum Teil Kurzarbeit hat. Darum kommt also nächste Saison weniger Geld rein als bis jetzt. Weniger Einnahmen, das heisst, man muss sparen. Dass man sich darum auf nächste Saison hin vom erfolgreichen, aber nicht ganz billigen Trainer trennt, das ist nur eine von vielen Massnahmen, sagt Reto Andres.
Da ist der Marcel, der Trainer, ein Teil davon. Da ist eine Mannschaft, da ist das Umfeld, da ist sprich Transport, Pflege und alles zusammen, wo einfach gewisse Kosten verschlingen, und da müssen wir sicher überall den Hebel ansetzen. Also das heisst nicht, dass jetzt der Marcel Zürich ist und that's it. Und jetzt gehen wir zur Tagesordnung über, wenn wir einen anderen Trainer haben. Das ist sicher so.
Es ist paradox. Der FC Grenchen hat mit guten Spielern und einem guten Trainer den sportlichen Erfolg erreicht. Jetzt muss er den Erfolg aus finanziellen Gründen quasi aufs Spiel setzen.
Übrigens, in der ersten Liga kommen die Spieler keine Löhne über. Das ist auch zu Grenchen so. Nur Spesen werden ausgezahlt. Aber auch hier läppern sich grosse Beträge zusammen, weil die Spieler manchmal von recht weit her müssen anreisen. Wer neuer Trainer wird zu Grenchen, das ist im Moment noch nicht bekannt. Auf dem Platz steht der FC Grenchen heute oben wieder. Es gibt ein Nachtragsspiel gegen Wangen. Ganz andere Sorgen hat der FC Aarau in der Super League. Da hat man 3 Spieler zu der ersten Mannschaft rausgeschossen. Es sind das der Jonas Elmer, Verteidiger, der Orhan Mustafi, Stürmer und der Ivan Pejcic aus dem Mittelfeld. Die 3 spielen ab sofort nur noch in der U21-Auswahl. Der Trainer Martin Andermatt begründet das mit der schwierigen Situation vom FC Aarau. Er könne jetzt nur noch Spieler brauchen, die voll dabei seien. Bei diesen 3 sei das nicht der Fall. Alle 3 wollen Aarau sowieso verlassen. Praktisch auf den Tag genau vor 2 Jahren hat man von Plänen gehört, aus dem Schloss Prestenberg in der Gemeinde Sengen gäbe es ein Luxushotel mit 200 Zimmern. Schon an Ostern 2012 soll es aufgehen. Heute ist das Schloss noch immer im Dornrösli-Schlaf. Trotzdem reden die Initianten immer noch davon, sie seien kurz vor dem Durchbruch. Christian Büchli berichtet.
Etwa 200 Meter vom Ufer vom Halwilersee weg steht das barocke Schloss Prestenberg. Und viel mehr als dort stehen macht es seit längerem nicht. Es hat seine goldigen Zeiten als Schlosshotel gesehen, seit Mitte 80er Jahre gehört es der Stiftung von Bruno Stefanini aus Winterthur. Vor 2 Jahren dann die Überraschung, der Rolf Möri und Albin Lang sind an die Öffentlichkeit gelangt. Sie wollen aus dem verlotterten Schloss ein 5-Sterne-Hotel machen für rund 200 Millionen Franken. Der Bruno Stefanini steht hinter dieser Idee, sie beide suchen die Investoren. Auf Anfrage hat es immer wieder geheissen, wir haben Investoren. Die sind aber immer wieder abgesprungen, auch wegen der Wirtschaftskrise, heisst es bei den Initianten. Heute sagt der Rolf Möri, es gäbe neue Investoren und sogar einen Betreiber haben wir gefunden. Unterzeichnet sich noch nicht, aber bis Mitte Jahr will ich eher die Öffentlichkeit informieren. Das würde dann auch die Gemeinde Sengen freuen. Vor 2 Jahren war man bei der Präsentation des Projekts dabei gewesen. Was läuft, wissen wir aber nicht, sagt Frau Gemeindeamme Nelly Ulmi.
Offiziell weiss man in der Gemeinde nicht, wie weit das ist, der Stand der Dinge. Es ist so, Hoffnung stirbt zuletzt und aufgeben in dem Sinn können wir nicht. Also wir hoffen wirklich, dass es irgendeinisch zu einem glücklichen Abschluss kommt. Aber wenn das da ist, also das ist völlig offen.
Die Bevölkerung in der Gemeinde sind vorsichtig.
Klar hört man immer wieder, was ist jetzt eigentlich mit dem Prestenberg, wie geht es jetzt weiter. Aber ich kann mir vorstellen, vor 2 Jahren war die Bevölkerung von Sengen vielleicht schon auch ein bisschen skeptisch gewesen, weil man hat doch gewisse Erfahrungen, man hat jetzt schon so manchmal gehört, es gibt etwas und es hat nie gefruchtet. Und darum denke ich, ist die Bevölkerung ziemlich realistisch gewesen.
Ruhig geworden ist es beim Kanton Aargau. Vor 2 Jahren ist der Baudirektor Peter Beiler zusammen mit den Initianten auftreten. Wir helfen den Initianten gern, gerade bei den Bauverfahren hat es geheissen. Freuen würde man sich immer, etwas sagen wird man aber erst, wenn es ein konkretes Projekt für den Prestenberg gibt.
Der Besitzer Bruno Stefanini hat den beiden Initianten eine Frist gesetzt. Wenn die abläuft, sagen sie bewusst nicht, dass damit niemand auf das Datum wartet und dann pokert. Im Regionaljournal Aargau-Solothurn bewegen wir uns jetzt auf unsicherem Grund. Unsicherer Grund, so heisst nämlich das neue Buch vom Aargauer Schriftsteller Andreas Neser. Gestern zu oben war die Buchvernissage. Unsicherer Grund, das sind 8 Erzählungen über ganz verschiedene Leute, über Büchersammler, Reiseberater oder Klippenwanderer. Schon gelesen hat das Buch der DRS2 Literaturredakteur Hardy Ruess. Von ihm wollte ich wissen, um was es da geht in diesen Erzählungen.
Ja, es geht um das, was in der Literatur immer geht. Es geht ums Leben und in der Regel eben ums Leben, das nicht gelingt. Das ist ja spannend. Ein glücklicher Mensch ist in der Literatur nicht sehr interessant, sondern wir wollen ja mitleiden und mitfiebern. Das sind Leute, die eine Erinnerung haben, wo irgendetwas nicht aufgegangen ist, häufig die Liebesgeschichte. Und die sind jetzt in einer Situation, wo sie darüber nachdenken.
Jetzt kann ja das sein, dass, wenn dir sagen, dass sie gestalten, wo nicht immer alles gelingt, dass das ein bisschen schwerfällig wirkt. Wie ist denn das Buch zu lesen? Wie tut er das erzählen, die Geschichten?
Also mal vom Inhalt her spricht es uns an, weil es geht darum, dass wir einen Bub haben, der zum Beispiel keine Liebe erfährt. Wir haben einen Erwachsenen, der in einer Kneipe hockt und darüber nachdenkt, warum die Beziehung schief gegangen ist. Also inhaltlich ist das sofort klar. Aber formal ist es komplizierter. Der Andreas Neser braucht natürlich alle Möglichkeiten, die die deutsche Sprache und auch die Literatur im Verlauf der Jahrzehnte herausgeschafft hat. Er arbeitet gerne mit Rückblenden zum Beispiel, aber das kennen wir ja aus dem Kino, das ist nichts Spezielles. Er ist einer, der sehr mit ganz genauen, präzisen Bildern schafft. Es sind sehr präzise gesetzte Texte und Erzählungen.
Literatur von Schweizer Autoren hat man das Gefühl, sie gerecht im Kommen in letzter Zeit, jetzt, wenn man das Werk von Andreas Neser hier probiert einzuordnen in die Schweizer Literatur hinein. Wo würdet ihr das hersetzen?
Der Andreas Neser gehört schon seit langem zu denen, wo man mit ganz grossem Interesse liest, mit grossem Vergnügen, weil er eben einer ist, der die Möglichkeit der Sprache ausschöpft. Und von dort her gesehen gehört er zu den konstanten, wirklich hochinteressanten Autoren. Und dass er jetzt mit dem neuen Buch in Innsbruck beim Heimon Verlag rauskommt, wo ganz tolle Schriftstellerinnen und Schriftsteller sind, unter anderem der Klaus Merz aus der Schweiz, Jürg Ammann. Das zeigt natürlich eben auch, dass das nicht eine provinzielle Art ist, sondern eine Art, die wirklich über die Schweiz raus mit der deutschsprachigen Literatur zu tun hat und dass er voll dabei ist. Und ich muss sagen, er ist wirklich einer von den ganz interessanten, spannenden Autoren, weil er eben auch nicht einfach den Leuten nach dem Mund schreibt, sondern weil er das macht, was Literatur kann. Fesseln, nicht nur durch Inhalt, sondern eben auch durch die Sprache.
Also verstehe ich das richtig, Hardy Ruess, Literaturredakteur DRS2. Dir sagt, das Buch «Unsicherer Grund», das tut ihr empfehlen.
Das ist immer schwierig, ein Buch zu empfehlen, weil es kommt darauf an, was die Leute wollen. Aber wer mehr will als das, was er schon kann, wer sehen will, was Literatur heute kann, wer sehen will, was ein Schweizer Schriftsteller heute kann und sich dieser Sprache und dieser Form auch aussetzt, der soll das unbedingt lesen, dann sieht man, wo die Literatur steht, wo der Andreas Neser steht und man sieht auch, was in der Zukunft zu erwarten ist. Nämlich, ich glaube, sehr viel.
Der DRS2 Literaturredakteur Hardy Ruess ist das über «Unsicherer Grund», das neue Buch vom Aargauer Autor Andreas Neser. Erschienen ist das Buch im Heimon Verlag Zinsbruck.
Geschichten rund um die Eisenbahn. Das Regionalschnau Aargau Solothurn geht im Frühling auf Spurensuche auf und neben den Gleisen. Fahren Sie mit auf einer gigantischen Dampflocke, laufen Sie mit einem Gleisarbeiter durch ein Tunnel, erfahren Sie mehr über die Geschichte der ersten Eisenbahnen in der Region, nehmen Sie zusammen mit Künstlern und Politikern Platz im Bahnhofbuffet. Eisenbahngeschichten im Regionaljournal Aargau Solothurn, ab dem Osterdienstag, jeden Abend, 2 Wochen lang.
DRS1, der hört das Regionaljournal Aargau Solothurn. Es ist jetzt 14 Minuten vor 6 Uhr. Wir machen einen Abstecher in die Stadt Olten, weil Olten hat einen König. Er heisst Toulouse und ist ein schwarz-weisser Kater. In der Stadt Olten kennt man den Toulouse schon lange. In der ganzen Schweiz bekannt worden ist der Kater dank dem Buch von Alex Gabü, der König von Olten. Der Erik Sent auf den Spuren vom Kult um einen Kater.
Der König von Olten ist ein schwarz-weißer Kater, der die Altstadt beherrscht und aus mir unbekannten Gründen Toulouse heißt.
So beschreibt Alex Gappi in seinem Buch «Der König von Olten», der berühmte Oltener Altstadtkater. Ein Kater, den man kennt. Wer man zu Olten trifft, der Name Toulouse, ist jedem ein Begriff.
Ja, der ist bekannt. Ich weiß nicht, warum ich ihn noch nicht gesehen
habe. Ja, den kenne ich.
Ja, den kenne ich. Also, da sieht man schon etwa jeden in der Stadt und da kennen natürlich auch unsere Kinder.
Ja, die sieht man überall etwa.
Mama, den kenne ich. Ich habe sogar einen Kalender davon.
Toulouse?
Ja.
Kennen Sie den?
Ja, klar.
Haben Sie ihn heute schon gesehen?
Nein, ich bin jetzt gerade rausgekommen. Jetzt gehen wir gerade laufen. Meistens ist er am Morgen eh vom Mildefonsplatz, nicht da.
Es heisst, der Toulouse verkehre in den Beizen, hole sich sein Fressen überall und schlafe, wo es ihm passt. Der König von Olten geht nicht betteln. Er beehrt einen mit seinem Erscheinen. Er beehrt zum Beispiel den Wirt im Café Grog in der Altstadt.
Der kommt vor allem im Sommer, kommt er mit so aussen rein, hockt vor die Tür, kommt nicht rein, auch wenn die Tür offen ist, und geht dann wieder, erst wenn er es gewärmlich hat.
Und der Stammgast hinten am Tisch?
Beim Dr. Pfenninger unten, beim Arzt. Immer am Dienstag, kurz vor 8 Uhr. Dann geht er in den Stock rauf, dann kommt etwas zu essen. Nicht am Mittwoch, nicht am Montag. Die Hilfe vom Dr. Pfenninger, wenn sie aufmacht, kurz vor 8 Uhr, geht er die Stege rauf in den Stock.
Der Kater Toulouse holt sich also nicht nur in die Cafeteria sein Kaffeerämli, sondern geht immer am Dienstag auch zum Doktor fressen. Das ist noch nicht alles. Im Kiosk unten bei der Altenbruck.
Kommt immer hier am Morgen, frühmorgen vor Frühstück. Da kommt ein Kaffee rein. Und hält sich ein bisschen hier auf diesem Platz und nachher geht es weiter.
Und je nach Wetter oder je nach Laune flaniert der König von Olten zum Blumenladen gerade ein bisschen unten dran.
Ja, er kommt etwa mal etwas über, ja.
Was denn?
Meistens Kaffeeraum kommt er bei uns holen und so Trockenfutterkrüsperli. Wir haben so gehört von Kunden von uns, wo dort gibt es Poulet, dort gibt es das, dort gibt es dieses. Ich glaube, er geht je nach Lust geht er dort durch, wo er etwas überkommt.
Aber dann müsste es ja eigentlich ein fetter Kater sein, oder?
Man könnte es meinen, aber er ist es nicht. Er ist also durchtrainiert und wohlgeformt.
Ihr Confiserie Souteria verkaufen sie in Toulouse sogar als Schokikatz und machen damit ein gutes Geschäft. Auch hier macht der Toulouse auf seiner Morgentour amigs Halt und bekommt auch hier sein Kaffeerämmel. Aber eigentlich, meint mir Confiserie Souteria mit ein bisschen schlechtem Gewissen, eigentlich wurde er ja schon gefahren.
Eigentlich ist ein Pärchen da oben, das eigentlich ihn fuhrt. Jetzt offiziell, weil die heisst von den Besitzern, die ihn gehört hat, die haben ihn übernommen.
Die Besitzerin, in Anführungszeichen vom Toulouse, ist die Familie Köpfli, die früher die Papeterie in Altner Altstadt hatte. Richtig häuslich machen hätte man aber nie können. Der Toulouse ist eine Stadtkatze geworden. Eine mit viel Selbstbewusstsein.
Wenn man ihm draußen begegnet, huscht er nicht nach Katzenart den Wänden entlang, sondern bleibt mitten auf der Gasse stehen und schaut einem herausfordernd hinterher, als ob er mindestens ein Leopard wäre.
Seit dem Buch von Alex Gappi, wo der Toulouse übrigens nur ganz kleine Nebenrolle spielt, seit dem Buch ist der Kater nicht nur zu Olten bekannter geworden als der Stadtpräsident, seit dem Buch ist der Toulouse eine nationale Berühmtheit. Der Toulouse war Fasnachtssujet an Oltner Fasnacht, es gibt ihn aus Schocke und der Verleger von Gappi seinem Buch «König von Olten», der Thomas Knapp, hat auch einen Kalender rausgegeben mit dem Toulouse. Das wär's dann aber auch gerade gewesen.
Es ist da schon ein bisschen vermarktet worden, aber irgendwann hat es eine Grenze. Also klar hätten wir auch eine Tassli und T-Shirts und so machen, aber das haben wir sicher sein, weil das ist ein Katzenviech und es soll eins bleiben.
Also ein zweiter Garfield wird es nicht?
Nein, hoffentlich nicht, nein.
Es haben aber gerade letzten Sommer, wo man zu Olten wegen dem Karlskühnen Gassenschau immer wieder Leute aus der ganzen Schweizer Stadt hatten, viele Leute hatten, die nach dem Toulouse gefragt haben. Der Christoph Rast von der Stadtbibliothek.
Also wir haben schon ein paar Leute, die sind gefragt, und zwar hauptsächlich Fotografen. Und die fluchen immer ein bisschen, weil wenn sie fotografieren wollen, dann steht er auf und läuft gemütlich davon. Ist extrem fotogen, aber ganz schwierig, so ein Foto zu machen. Und da haben wir schon ein paar Leute gehabt, die eben gefragt haben, wenn wissen ihr, wo sie drinnen ist und wo sie könnte sein und so. Das ist wirklich noch erstaunlich, muss ich sagen.
Ja, wo steckt der Toulouse eigentlich? Ich habe in meinem Rundgang zu Olten in ein paar Läden meine Handynummern deponiert. Sie sollen mir doch anrufen, wenn der Toulouse vorbeikäme, ich würde ihn gerne selber mal sehen. Es hat niemand angerufen. Der Toulouse hat sich nicht blicken lassen. Er ist überall und nie.
Überall, wie er hockt in den Läden, manchmal ist auf den Theken, oder?
Oder er geht in die Apotheke.
Also wenn wir vor allem Baldrian abgefüllt haben, dann schmeckt er das natürlich, das lockt Katzen an und dann kommt er. Dann kommt er einfach rein, wenn die Türen offen ist, wenn gerade der Kunde reinkommt und dann geht er in den Keller runter.
Oder er geht zur Nacht in die Bibliothek.
Wir hatten einmal den Zwischenfall mit dem Tier und zwar ist es da reingekommen, das Katerli, und hat dann gelesen. Und wir haben gedacht, sie sind wieder rausgegangen und haben uns aber getoschen. Und am Morgen, etwa um 3:45 Uhr, Telefon, Alarmanlage, hat einen Einbruchalarm ausgelöst. Und ich bin gar nicht nachgekommen, was los ist. Bin aufs Velo gesessen, hingerast. Da steht die Polizei vor der Tür, 4 Mann. Und dann sind wir reingegangen. Und wer sitzt vor der Tür? Ist, glaube ich, verwacht vor ein paar Minuten. Toulouse. Der Stuhl war noch warm, als sie darauf gelegen ist und die Nacht auch genossen hat.
Seither hat der Toulouse zwar Bibliothekenverbot, er versucht aber immer wieder durch die Hintertür zu kommen. Etwas muss man nämlich wissen. Der Toulouse kann die Türen aufmachen. Eine Lehrerin, die regelmässig in der Wadländerhalle verkehrt.
Sie kommt selber zur Beize, macht die Türen auf, dann bleibt sie drin und wenn sie genug hat, dann geht sie wieder, nimmt sie Anlauf, macht die Tür fallen runter und geht zur Türen aus.
Also im Moment, die kann die Türen auf beide Seiten aufmachen?
Ja, die kommt rein allein und geht auch raus allein.
Der Toulouse, der seinen Namen übrigens davon hat, dass ihm das Grosskind von Besitzerin Amix Toulouser gesagt hat, also Toulouse-Keib, ist nicht nur eine geschickte Katze, sondern auch, wie könnte es anders sein bei so einem Charakter, eine sehr eigensinnige Katze. Die Wirtin vom Stadtbad.
Es gibt ja öfters Leute, die vorbeilaufen, oder Kinder, die in zwei Umsphäre roden, die Katze, weißt du, und das lässt sie einfach nicht zu. Das ist ja auch ihr gutes Recht. Es ist wirklich noch eigensinniger als andere Katzen, aber ich finde das gut.
und Besitzerin Ruth Köpfli, die er vor 8 Jahren aus dem Berner Oberland auf Alten mitgenommen hat.
Wir hatten früher schon andere Katzen gehabt, aber so eine Katze, wie der Toulouse einen ist, der hat irgendetwas an sich, der spürt so ganz viel.
Natürlich ist Kater Toulouse nicht König von Olten, sondern einfach eine Altstadtkatze. Er kann zwar Türen öffnen und Passanten erschrecken, aber zu befehlen hat er nichts.
Schreibt der Alex Gappi in seinem Buch. Zu befehlen hat er also nichts, der Toulouse, aber hörig sind dem Toulner trotzdem.
Eine Reportage vom Erik Send. Das Buch von Alex Gappi, der König von Olten, ist im Knapp Verlag erschienen. Der Toulouse spielt dort drin nur eine ganz kleine Rolle. Es sind gesammelte Geschichten von Alex Gappi über Olten.
Regional Diagonal, die Woche quer durch die Schweiz. Am Samstagmittag trifft bei uns die Rocksängerin Patti Smith auf den Dichter Hermann Hesse und lässt noch mal die Zeit aufleben, wo das Dessin der Treffpunkt war für Künstler. Im Thurgau fährt statt dem früheren Mikrowagen jetzt der Caritas-Wagen zu den Leuten auf dem Land. Mit günstigen Produkten für die, die fast kein Geld haben. Und in Bern leben über 1000 geschützte Nervensägen. Saatkrähen, die zwar zum Essen aufs Land fliegen, aber sonst lieber den Städter mit ihrem Krächzen auf den Wecker gehen. Regional Diagonal, Samstagmittag nach den 12 Uhr Nachrichten, hier auf DRS1.
Bleibt noch der Blick auf die wichtigsten Themen von heute. Es ist Gründonnerstag, der 1. April. Das Postauto auf den Weissenstein kommt nicht vor dem Sommer. Geplant gewesen wäre es auf den 1. Mai. Es seien noch viele Fragen offen, sagen die Verantwortlichen. Zum Beispiel, wie man den Verkehr auf der schmalen Strasse regeln soll. Der FC Grenchen trennt sich von seinem Trainer Marcel Hottiger. Es sind zwar alle zufrieden mit seiner Arbeit, einem Erstliga-Club fehlt aber das nötige Geld, für ihn zu zahlen. Das Schloss Prestenberg zu Sengen schläft immer noch der Dornrösli-Schlaf. Und das, obwohl man genau vor 2 Jahren von Plänen gehört hat, es gäbe dort ein Luxushotel. Die Initianten sind aber immer noch optimistisch. Der FC Aarau hat 3 Spieler zu der ersten Mannschaft rausgeschossen. Es sind das der Jonas Elmer, der Orhan Mustafi und der Ivan Pejcic. Wir können jetzt nur noch top motivierte Spieler brauchen, heisst es. Und auf diese 3 trifft das offenbar nicht zu. Die Wetterprognose für das Osterwochenende hat der Felix Blumer von SF Meteo.
Heute Abend gibt es zwar ein paar kurze sonnige Abschnitte, dazwischen gibt es aber auch immer wieder einzelne Regenschauer. In der Nacht wird es dann aber doch teilweise klar und die Temperaturen gehen entsprechend stark zurück. Und darum haben wir dann morgen Morgen verbreitet Frost, das mit Wert um minus 2 Grad. Den Tag durch haben wir zum Teil zwar Wolkenfelder, sonst ist es aber doch recht sonnig. Erst gegen den Abend werden dann die Wolken doch immer dichter, da speziell Richtung Jura zu, und dort ist sogar ein bisschen Regen möglich. Die Höchstwerte liegen am Nachmittag bei rund 11 Grad. Am Ostersamstag ist es dann meistens stark bewölkt und bereits am Vormittag kommt dann von Westen langsam aber sicher Regen auf. Nur im Rüstal und im Limmental, da ist es noch länger trocken und dort setzt der Regen wahrscheinlich erst im Verlauf vom Nachmittag ein. Die Höchstwerte liegen am Samstag bei 10 Grad. Am Sonntag ist es dann meistens bewölkt und immer wieder gehen die Regenschauer nieder. Die Schneefallgrenze sinkt auf rund 1000 Meter ab. Die Höchstwerte liegen dann gerade mal noch bei 8 Grad. Am Ostermäntig haben wir vor allem im östlichen Aargau zuerst noch ein bisschen Regen, dann tut es aber langsam aber sicher vom Solothurnischen her mehr und mehr auf. Es bleibt aber immer noch kühl mit Höchstwert von 8, allenfalls von 9 Grad.
Das ist das Regionaljournal Aargau-Solothurn. Verantwortlich für die Sendungen von heute ist der Stefan Ulrich, am Mikrofon Roman Portmann. Morgen, am Karfreitag, gibt es keine Sendung von uns. Das nächste Regionaljournal gehört ihr dann am Samstag zu oben um 5:30. Unterdessen findet ihr uns aber rund um die Uhr im Internet auf www.regionaljournal.ch. Dort seht ihr unter anderem eine Anleitung für ein gratis Podcast-Abo von allen unseren Obensendungen.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.